Guten Morgen. Wir haben vorige Woche, wenn ich da ganz kurz was wiederhole, über die freien Künste noch mal ein bisschen gesprochen. Natürlich gibt es die und werden die auch benannt und in irgendeiner Weise zusammengefasst, schon seit der Antike. Aber diese Standardaufzählung, Grammatik, Rhetorik, Dialektik und auf der anderen Seite dann Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik, das ist eine Variante, die im 5. Jahrhundert sozusagen standardisiert wird. Was aber nicht heißt, dass dann nicht immer wieder, wenn von den 7 freien Künsten die Rede ist oder überhaupt von den freien Künsten, welche dazukommen können oder auch aus dieser Aufzählung welche wegfallen können. Also was dazukommen kann, zum Beispiel die Architektur, oder wenn man die Architektur dazu nimmt und man will unbedingt die 7-Zahl erhalten, dann fällt vielleicht mal die Astronomie raus. Wichtig ist, dass man weiß, dass es noch andere Gruppierungen für mehrere Künste gibt, die sich eben von den freien Künsten dann auch grundsätzlich unterscheiden. Das Wichtigste sind eben die mechanischen Künste. Da gibt es auch verschiedene Einteilungen und Zusammenfassungen. Ich habe Ihnen die vorgelesen mit Lanificium, Armatura, Navigation, Ackerbau, Venatio, also die Jagd, Medizin, Darstellungskünste. Wichtig ist, dass wir da eben ganz andere Aufteilungen haben, als die wir heute gewohnt sind. Also, dass eben diese schönen Künste nicht existieren oder dass die Mechanik nicht bei den Wissenschaften, sondern bei den handwerklichen Künsten vorkommt. Das ist ein Thema, über das werden wir im späteren Teil der Vorlesung noch sehr ausführlich sprechen. Oder dass die Mathematik als eine Kunst betrachtet wird. Zuletzt haben wir dann aber eben schon wirklich über die Kategorienschrift des Aristoteles gesprochen und das hat auch einen guten Grund, dass das der antike Text ist, auf den wir ein bisschen genauer schauen, weil das eben im Mittelalter für ziemlich lange Zeit und auch mit Unterbrechungen dann wieder der Referenztext auf Aristoteles schlechthin ist. Wir werden dann viel später nochmal thematisieren, dass es auch für den Platon-Bezug einen bestimmten Referenztext gibt, also sozusagen einen Platon-Text, der kontinuierlich in der europäischen Tradition vorhanden war. Das ist der Timaios, das stellt ein ganz besonderes Problem dar, weil das ein Werk ist, das im Rahmen der platonischen Philosophie eigentlich eine Sonderposition hat, also eigentlich ein ganz anderes Bild von Plato, völlig anderes Bild von Plato vermittelt, als wir zum Beispiel im Unterricht geben. Bei Aristoteles, wie gesagt, die Kategorienschrift. Das ist auch kein ganz richtiges Bild, weil auch wenn von Logik bloß die Rede ist, ist bei Aristoteles die zentrale Theorie in der Logik, das habe ich Ihnen schon gesagt, die Syllogistik. Aber also da stehen die Kategorien gar nicht im Zentrum, aber im frühen Mittelalter ist das so und auch schon bei Porphyrius. Bei Aristoteles die Syllogistik, aber diese Leute in der Spätantike und im Frühmittelalter, vor allem im früheren Mittelalter, die keine andere Schrift zur Verfügung hatten als die Kategorienschrift, aber gewusst haben, dass es noch eine Lehre vom Satz und eine Lehre vom Schluss auch gibt bei Aristoteles, die haben sich selber die Dinge so zurechtgelegt, dass die Kategorienschrift das Wichtigste und das Fundamentale ist, weil sie mit den kleinsten Einheiten sozusagen zu tun hat, nicht? Also der Syllogismus ist die größte Einheit, mit der die Logik zu tun hat, der Schluss. Und den kann man dann zunächst einmal zerlegen in einzelne Sätze, die Prämissen und die Konklusion. Und die einzelnen Sätze kann man wieder zerlegen in die Kopula und in die beiden Termini. Und so haben sich die, weil sie sowieso nichts anderes hatten, als die Kategorienschrift, nichts anderes gelesen haben, sozusagen selber die Sache schön geredet, wie man sagen würde, und gesagt, das ist eigentlich eh, was wir haben, ist eh das Wichtigste und das Grundlegendste, nämlich das, wo man mit alles anfängt, die kleinsten Bausteine, die sozusagen die Termini oder wie man heute sagen würde, die Begriffe. Das stimmt aber eben natürlich nicht, sondern wenn man definieren will, was Logik ist, ist der Ausgangspunkt ein Verständnis von dem, was ein Schluss ist, die notwendige Folge. Und zu den anderen kommt man sozusagen durch Rückarbeitung, durch Rückeinteilung des Schlusses in Sätze und der Sätze in eine bestimmte Struktur mit diesen beiden Termini und der Copula. Und dann habe ich gesagt, der wichtige Punkt ist eben, warum überhaupt Logik? Wegen der hohen Bedeutung der freien Künste mussten auch für sozusagen jedes Bildungskonzept, haben auch die platonisch oder neuplatonisch orientierten Philosophen eine Logik haben wollen. Ne? Kategorien. Lehre, da geht es um die Ausdrücke, die die Dinge bezeichnen, wie sie für sich ohne Rücksicht auf den Satzzusammenhang genommen werden. Und was sozusagen der theoretische Begriff ist, der da im Zentrum steht, ist der Begriff der Allgemeinheit. Aber man kann dieses Programm, die Ausdrücke, die die Dinge bezeichnen, wie sie für sich ohne Rücksicht auf den Satzzusammenhang genommen werden, auf verschiedene Weisen verstehen natürlich. Also eben habe ich gesagt, grammatisch als Einteilung aller Bedeutungen, oder man kann es auch mit einer mehr ontologischen Schlagseite versehen, dann hat die Lehre von den Kategorien die Bedeutung, dass man sagen kann, alles, wovon wir reden, ist entweder ein substanzielles eigenes Ding oder eine Qualität oder eine Quantität oder ein Ort oder so. Ich glaube, da habe ich letztes Mal auch schon dieses Beispiel mit dem Charadenspiel gebracht. Nicht? Man denkt sich was aus und da folgt dann, und eine Strategie ist, bist du ein selbstständiges Ding oder bist du, und wenn der Ja sagt, dann sagt man irgend sowas wie lebendig oder nicht lebendig und so, ne? Oder wenn er, bist du kein selbstständiges Ding, sondern nur eine Qualität oder so, dann gehen die Fragen anders weiter. Man kann es aber auch noch auf eine dritte Art auffassen, nämlich, dass die Kategorienlehre sagt, dass alles, was ein selbstständiges Ding ist, auch noch in folgenden neun anderen Hinsichten weiter bestimmbar ist. Ne? Nämlich hinsichtlich dessen, wo es sich gerade befindet, wann es existiert hat, welche Eigenschaften es hat und so weiter. Das ist ein dritter Gesichtspunkt. Und diese Mehrdeutigkeit ist natürlich erstens für Aristoteles sehr, sehr wichtig und zweitens die Ursache dafür, dass da auch in späteren Phasen, wo man sich nicht mehr mit dem aristotelischen Spirit so quasi unbedingt identifiziert hat, dass da noch sozusagen Diskussionen entstehen konnten. Bei Aristoteles selbst geht es in der Kategorienschrift weitgehend, also vor allem in den ersten Kapiteln, um was wirklich Philosophisches, nämlich um die Sonderrolle der Substanz. Und einfach diese berühmte Unterscheidung von erster und zweiter Substanz, wobei man sagen kann, also erste Substanz oder wie er sagt, Substanz im eigentlichsten Sinne. Ne? Oder schlägt ein bestimmtes Kriterium vor, das ungefähr vage ausgedrückt so ist. Substanz im eigentlichsten und strengsten Sinn ist etwas, wovon alles andere ausgesagt werden kann, was aber nie von etwas anderem ausgesagt werden kann. Also Substanz im strengsten Sinn ist das, was in einem Satz immer nur Subjekt ist. Ne? Wovon alles ausgesagt wird und wo es nie was gibt, worüber das ausgesagt wird und dem es dann zukommen könnte oder nicht zukommen könnte. Also es geht so in die Richtung, Substanz im strengsten Sinn ist das, was wir als Substrat verstehen würden, als letztes Substrat für alles, was man überhaupt über eine Sache sagt. Das in der Sache, was für alles, was man über sie sonst noch sagt, immer vorausgesetzt werden muss. Das ist sozusagen seine Idee und ist sehr charakteristisch für Aristoteles. Das wird für uns später nochmal eine Rolle spielen. Also sagt, Substanz in diesem engsten Sinn ist das individuelle Ding als solches. Und davon unterscheidet er jetzt dann noch sozusagen eine Spur schwächeren Begriff von Substanz, die sogenannte zweite Usia. Das ist dasjenige, das ist sozusagen der Kern dessen, was man wesentliche Eigenschaft nennen würde, die Usia. Also das ist das, was so ein individuelles Ding so quasi nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu existieren. Das ist aber dann schon etwas, was auch, also eine zweite Usia, das kann auch dieselbe sein für ein anderes individuelles Ding. Während die individuellen Dinge, die können nicht ein anderes individuelles Ding auch sein. Also, und zwar auch nicht, auch nur ein kleines bisschen. Also ich bin einfach nur ich. Ich kann nicht jemand anderer sein als ich und ich kann das auch nicht ein kleines bisschen sein. Ich kann auch nicht das kleinste bisschen Immanuel Kant sein. Das schaut, aber geht nicht. Ne? So, während die zweite Usia, in meinem Fall, wäre ein guter Kandidat dafür zu sagen, dass ich ein Mensch bin, weil ich einfach selber nicht mehr, ich würde auch nicht mehr ich sein, wenn ich kein Mensch bin. Das ist etwas, was der Kant auch war und was jede und jeder von Ihnen auch ist. Ja? Verstehen Sie ungefähr? Ungefähr halt so. Und da ist der wichtige Punkt bei Aristoteles, steigende Allgemeinheit in den Bestimmungen trägt nicht dazu bei, die individuelle Substanz besser zu erfassen. Also die zweite Usia, der beste Kandidat für diese zweite Usia, ist nicht das Allgemeinste, das Allerallgemeinste, das höchste Allgemeine, sondern ist das Nächstgelegene, ein nahegelegenes Allgemeines. Da habe ich Ihnen eben gesagt, man muss diese zweite Usia eng fassen, so eng man kann, weil es nicht möglich ist, einfach nur Säugetier zu sein. Also ich bin zwar ein Säugetier, und es ist wichtig, dass ich ein Säugetier bin, aber es ist mir nicht möglich, einfach nur Säugetier zu sein. Säugetier zu sein heißt entweder ein so ein oder so ein oder so ein Mensch oder Katze oder sowas. Das ist da das Argument. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass es eben in dieser Allgemeinheitshierarchie bei Aristoteles keine höchste Allgemeinheit gibt. Solche Begriffe wie Sein und Eins, darauf werden wir noch stoßen, wenn man sagt, das Sein kommt allen Dingen zu, heißt das nicht, dass das eine allgemeinste Bestimmung unter dem ist, was jedem Ding zukommen kann, sondern kommt jedem Ding vor seiner Bestimmung durch Allgemeinheiten zu. Und dann haben wir eben mit diesem Porphyrius begonnen, ungefähr 600 Jahre später hat er diese Einleitung geschrieben und habe ich Ihnen gesagt, es ist wichtig zu sehen, dass der eben von den vielen Fragestellungen, die in der Kategorienschrift des Aristoteles angerissen sind und behandelt werden, eigentlich nur eine interpretiert und darstellt, nämlich diese sogenannten Unterscheidungen in der Art und Weise, wie etwas von einer Sache aus gesagt wird. Die grundlegenden Unterscheidungen davon, wie es gemeint sein kann, wenn man von einer gegebenen Sache sagt, das X ist so und so. Also diese Aussageweisen sind eben nicht die Unterschiede, die von den Kategorien gemacht werden, weil das sind sozusagen Unterschiede der Inhalte. Ich sage, es hat diese Farbe, ich sage, es befindet sich dort und dort. Das sind inhaltliche, verschiedene Inhalte, die ich von einer Sache aussagen kann. Und was hier thematisch ist, sind nicht diese verschiedenen Inhalte, sondern quer zu allen möglichen verschiedenen Inhalten, die Art und Weise, wie so ein Inhalt von einer Sache ausgesagt wird. Jetzt, bevor ich Ihnen dafür ein kleines Beispiel gebe, wie soll ich sagen, eine Verständnishilfe, eine ganz primitive, aber ein Stück Terminologie, das Sie wissen müssen. Ja? Also das ist was, was Sie sich merken sollten. Kategorien. Nicht? Kategorien sind sozusagen die 10 Kategorien, das sind höchste Allgemeinheiten in den Bestimmungen, die über etwas ausgesagt werden können. Also das sollten Sie auch wissen, diese verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, grammatisch, ontologisch und dass es dann noch die dritte gibt, mit dem alle die verschiedenen Hinsichten, die auf das zutreffen müssen, was ein selbstständiges Ding ist. Also das sind die Kategorien. Dann etwas, worüber wir jetzt nicht weiter reden, aber was ich gerade vorher erwähnt habe, das sind diese Bestimmungen, existiert, ist eines, ja, und gibt es noch andere dazu, aber das Sein und das Eins-Sein, ja, wo man sozusagen, wenn man über eine Sache redet, nicht davon absehen kann, dass sie existiert, in einer bestimmten Weise, ja. Also daher vorausgesetzt, die heißen die sogenannten Transzendentalien. Das Sein und das Eine. Ja? Alles, das werden wir heute noch hoffentlich, alles was ist, ist auch eins. Zumindest in einer bestimmten Hinsicht. Auch wenn es Teile hat, ist es eins. Ne? So. Ganz unabhängig davon, unter welche Bestimmung es da fällt. Die heißen Transzendentalien. Und dann diese verschiedenen Aussageweisen, über die der Porphyrius schreibt, die haben verschiedene Namen, aber in der Tradition nennt man sie Predikabilia, Predikabilien, ja? Und habe, glaube ich, letztes Mal schon aufgezählt, sind sozusagen bei Porphyrius sind das 5. Also von den Nationalen nur 2, da gibt es noch, da kann man noch mehrere dazufügen, das Wahre und das Gute und so weiter. Wenn es schlecht wird, wird es nicht existieren. Also das sind so, die Prädikabilie. Also das sollten Sie sozusagen als Terminologie ungefähr, sollten Sie das kennen. Was ist da hier mit Aussageweise gemeint bei diesen Prädikabilien? Ein kleines Beispiel, das immer wieder mal gebracht wird. Vergleichen Sie 2 Schlüsse. Schluss 1, der erste. Sokrates ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein Lebewesen. Also Sokrates ist ein Lebewesen. Ne? Sokrates ist ein Mensch ist ein Lebewesen, Sokrates ist ein Lebewesen. Und jetzt vergleichen Sie damit den zweiten Schluss. Sokrates ist weiß, weiß ist eine Farbe, Sokrates ist eine Farbe. Das ist sozusagen, das wird als Beispiel gebracht, damit einem klar wird, dass formal schaut es genau gleich aus, nicht? Und eine Farbe ist auch durchaus etwas, was man von dem Sokrates aussagen kann. Aber offensichtlich wird, wenn man sagt, Sokrates ist weiß, dieses ist weiß in einer anderen Absicht verwendet. Man sagt sozusagen in einer anderen Absicht was über ihn, als wenn man sagt, er ist ein Mensch. Ja? Und das ist da hier gemeint. Was man mit verschiedenen Weisen des Aussagens, also dass die Art, wie das Weiß dem Sokrates zukommt, ist eine andere als die Art, wie ihm das Menschsein zukommt. Und diese verschiedenen Arten, wie etwas einer Sache zukommen kann, nicht was es ist, was der Sache zukommt, sondern wie es der Sache zukommen kann, das ist diese Einteilung der 5 Prädikabilien. Da sagt Porphyrius, da gibt es eben 5 verschiedene Arten. Jetzt ist es so, Sie können natürlich, damit man ein bisschen selber denken, wir müssen uns von so einem Beispiel natürlich nicht überrollen lassen, widerstandslos. Also wir müssen nicht sagen, wenn ich das erste vorgelesen habe, ist ein Mensch und menschliches Lebewesen, also ist er ein Lebewesen, und dann habe ich vorgelesen, Sokrates ist weiß, weiß ist eine Farbe, Sokrates ist eine Farbe, muss man nicht sagen, boom, hast du recht, das ist wirklich was anderes. Also schnell irgendeine Rettungstheorie. Das muss man nicht, man muss sich das nicht unbedingt gefallen lassen. Man kann zum Beispiel sich darauf fixieren, dass man sagt, diese Konklusion, Sokrates ist eine Farbe. Also wenn jemand sagt, Sokrates ist eine Farbe, kann man sagen, das ist doch ein Blödsinn. Ich meine, das sagt ja keiner. In Wirklichkeit, einer, der das meint, was da erschlossen, wirklich erschlossen werden kann, ist, dass man sagt, Sokrates hat eine Farbe. Ne? Sokrates ist nicht eine Farbe, sondern hat eine Farbe. Er kann auch die Farbe schwarz oder braun haben, wenn er sich gerade schminkt, weil er als Othello auftreten möchte oder so. Das ist ein Beispiel, das bei Aristoteles immer wieder vorkommt, halt ohne Bezug auf den Othello. Und so weiter. Hat eine Farbe. Aber jetzt, wenn das gesagt wird, ist eine gute Idee, das zu sagen, kommt aber auch wieder gleich eine Gegenidee, nämlich, man kann dann sagen, dadurch verschwindet das Problem aber nicht. Dass man sagt, man würde das eher ausdrücken mit Sokrates hat eine Farbe. Das Problem verschiebt sich nur, weil, wenn das so ist, kommt sofort die nächste Frage. Wenn du den Schlusssatz formulieren willst mit Sokrates hat eine Farbe, dann musst du mir erklären, wie es möglich ist, aus einem Sein ein Haben zu schließen. Dann musst du mir erklären, wie es möglich ist, aus etwas, was der Sokrates ist, auf etwas zu schließen, was der Sokrates hat. Na? Weil Sokrates ist weiß und Sokrates hat eine Farbe. Das wird nicht gehen. Aber auch hier sofort wieder ein Gegenzug möglich oder denkbar, wenn einem das einfällt, dann wird man sagen, oh ja, das kann ich schon erklären, wie das möglich ist, weil nämlich auch der erste Satz in Wirklichkeit sozusagen anders rekonstruiert werden muss. Weil auch der Ausdruck Sokrates ist weiß. Und das ist aber jetzt ein sehr wichtiger Punkt, weil Sokrates ist weiß, ein ganz normaler Satz. Ja? Trotzdem sozusagen eigentlich anders verstanden werden sollte, hier zumindest, nämlich als Sokrates hat die Farbe weiß. Und wenn ich das so reformuliert habe, dann habe ich einen Schluss, der ungefähr so geht. Sokrates hat Weiße an sich, ne? Zweitens, weiß ist eine Farbe, also Konklusion, Sokrates hat die Farbe weiß. Oder hat eine, na, Sokrates hat eine Farbe. Ne? Sokrates hat Weißes, hat das Weiße an sich, weiß ist eine Farbe, also hat Sokrates eine Farbe. Und jetzt ist das Ganze picobello. Aber, wenn wir so eine kleine Runde gegangen sind, mit lauter Ideen und immer der sofortigen Gegenidee, und dann bei diesem Ergebnis sozusagen befriedigt sind, dann ist es natürlich so, dass wir in Wirklichkeit nicht der Diskussion ausgewichen sind um die Prädikabilien, sondern wir haben sie schon zu führen begonnen. Ne? Das ist genau die Diskussion, die Porphyrius meint, dass sie wichtig ist. Das ist die Sache, um die es bei den Prädikabilien geht, eben um den Unterschied, dass eine Sache einer anderen Sache zukommen kann in der Art und Weise, dass diese andere Sache das ist, oder dass sie ihr in einer etwas anderen Weise zukommen kann, dass man lieber sagen würde, sie hat dieses und jenes und so. Ja? Das ist genau das, worum es geht. Also das ist sozusagen, diese kleine Argumentationstour ist nicht sozusagen ein Mittel, um zu sagen, diese Diskussion ist ein Blödsinn, weil das Beispiel sozusagen ja auch anders konstruiert werden kann, sondern diese Argumentationstour zeigt, dass man solche Beispiele eben anders konstruieren muss, trotzdem Schlüsse hat, und der Grund dafür der ist, dass eben das Aussagen von etwas über etwas anderes, unabhängig von dem, was für ein Inhalt das ist, einfach in verschiedenen Intentionen oder Absichten erfolgen kann, eben auf ein Haben gehen kann oder so. Bevor wir darauf näher eingehen, noch ein Wort zu dem, was Porphyrius nicht behandelt aus der aristotelischen Schrift, nämlich nicht die Kategorien in ihrer jeweiligen Besonderheit, und dann eben noch dieser andere Punkt, dass er gleich am Anfang sagt, dass er eine Frage nicht thematisiert, nämlich die metaphysisch-ontologische. Was bei den Gattungen und Arten die Frage angeht, ob sie etwas Wirkliches sind oder nur auf unseren Vorstellungen beruhen und ob sie, wenn sie Wirkliches, körperlich oder unkörperlich sind und so weiter und so weiter, ist eine zu tiefgehende Untersuchung, als dass ich sie hier sozusagen anschneiden könnte. Und wir haben dann also mit der spezielleren Terminologie begonnen, also der Benennung dieser Aussageweisen, das sollten Sie auch wissen, was das sind, diese Prädikabilia, also die Gattung, Genus oder Genos, die Art, Spezies oder griechisch Eidos, die Differenz, Diaphora, die Eigentümlichkeit, das Eigentümliche, auf Griechisch das Idion oder Lateinisch das Proprium und das Akzidenz. Also etwas kann einer Sache akzidentell zukommen, als eine Gattungsbestimmung, als Artbestimmung oder eben als eine Eigentümlichkeit, das Akzidenz simple pecos. Ne? Also die lateinischen und die deutschen Ausdrücke, also Sie sollten die lateinischen Ausdrücke kennen, Genus, Spezies, Differentia, Proprium und Akzidenz, und sollten die sozusagen entweder selber oder so, wie es in den Büchern steht, auch ins Deutsche übersetzen können. Und wir haben auch schon kurz begonnen, das ein bisschen zu verdeutlichen. Gattung, eine Gesamtheit als Einheit, die Lebewesen. Und da habe ich gesagt, wenn man von einer Sache sagt, das ist ein Lebewesen, sagt man nicht sehr viel über diese besondere Sache, weil es ja auf viele andere Sachen auch zutrifft, aber man sagt etwas Wichtiges in dem Sinn, dass nämlich alles, was ein Lebewesen ist, nicht aufhören kann, Lebewesen zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu sein. Das ist ein großer Unterschied gegenüber allem, was man akzidentell von einer Sache aussagt. Weil, was akzidentell von der Sache ausgesagt wird, das ist auch dann in der Isagoge, in der Einleitung des Porphyrius, der springende Punkt, lässt, wenn es wieder wegfällt, sozusagen die Sache unbehelligt zurück. Unser Freund, der schlecht aufgelegt sein zum Beispiel, wir hoffen, dass unser Freund, der jetzt schlecht aufgelegt ist, bald wieder besser aufgelegt ist und müssen dabei nicht in Kauf nehmen, dass er dann gar nicht mehr er selber ist. Ne? Aber dieser Umstand, dass eine Sache sozusagen bezüglich der Gattungsbestimmung, die nicht verlieren kann, ohne sozusagen selber zu existieren, das teilt die Gattung mit der Art. Also was Pferd ist, kann nicht aufhören, ein Pferd zu sein und auf einmal ein Hund sein, haben wir gesagt. Und so kann im Grunde tatsächlich diese Gemeinsamkeit, dass die das gemeinsam haben, ist auch sozusagen ein Grund dafür, dass prinzipiell mal auf den ersten Blick alles, was als Gattung ausgesagt werden kann, auch als Art ausgesagt werden kann. Also in so einer Reihe wie Lebewesen, Säugetier, oberstes Lebewesen, dann Säugetier und unten Mensch und Katze. Da ist Säugetier einmal Art zu Lebewesen und einmal Gattung zu Mensch und Katze. Also ein und dieselbe Sache. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass eben die Aussageweisen quer stehen zu den Bestimmungen, zu den kategorialen Bestimmungen, zu den Inhalten selbst. Weil ein und dieselbe Inhalt, dass es ein Säugetier ist, kann einmal so ausgesagt werden und einmal so ausgesagt werden. Diese Vertauschbarkeit, diese prima facie Vertauschbarkeit von Gattung und Art ist auch für Porphyrius eigentlich das Wichtigste an diesen Begriffen. Und das hat was damit zu tun, dass er einen logischen Gesichtspunkt in dieser Sache, in der Botanik oder in der Zoologie, ist es schon wichtig, dass man immer genau weiß, nicht, was die Gattung und was die Art ist, dass diese Vertauschbarkeit nicht. So, aber logisch ist es vertauschbar. Dafür, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, dass trotzdem ein systematischer Unterschied zwischen Gattungsbestimmungen und Artbestimmungen besteht, sind die Extreme, wenn man das so sagen darf, verantwortlich. Also, dass es bei dieser Vertauschbarkeit an den Extremen sozusagen von jeweiligen Allgemeinheitsreihenfolgen ein Unterschied besteht. Es gibt eben höchste Gattungen, aber keine niedersten Gattungen, und es gibt niederste Arten, aber keine höchsten Arten. Ne? Über den höchsten Gattungen gibt es keine Gattung mehr, und unter den, und das sind 10, ne? Haben wir gesehen? Und unter den niedersten Arten gibt es auch sozusagen keine Art mehr, für die diese Art dann Gattung wäre. Also es gibt Arten, die nur Art sind, und Gattungen, die nur Gattung sind. Ne? Sie haben sozusagen den großen Mittelbereich, wo was Gattung ist, immer auch Art sein kann. Da denken Sie an das Beispiel mit dem Säugetier. Säugetier in der Mitte zwischen Lebewesen oben und Mensch, Katze unten. Ne? Und dann gibt es aber sozusagen an den Extremen Arten, die eben nur Arten sind und nicht mehr Gattung sein können, weil unter ihnen nur mehr Individuen sind, und Gattungen, die nur Gattung sind und nicht mehr Art, höchste Gattungen. Also da könnt ihr vielleicht ein kleines bisschen ganz kurz vorlesen. Wir wollen das Gesagte an einer Kategorie verdeutlichen. Also wir können ja jede Kategorie nehmen, um jetzt diesen Unterschied dieser Aussageweisen zu verdeutlichen. Und er verdeutlicht es an der Kategorie Substanz. Substanz ist auch Selbstgattung. Unter die Substanz fällt Körper, unter Körper fällt beseelter Körper, darunter fällt Sinnenwesen, unter Sinnenwesen fällt vernünftiges Sinnenwesen, und darunter fällt Mensch. Aber Mensch ist jetzt schon eine unterste Art, unter die fallen nur mehr Sokrates, Plato und andere einzelne Menschen. Und am anderen Ende ist unter diesen Begriffen Substanz am generellsten und ist nur Gattung. Mensch am speziellsten und nur Art. Körper aber, irgendwas, alles was in der Mitte irgendwie dazwischen ist, ist Art von Substanz und Gattung von beseelter Körper. Also ist Art und Gattung, kann Art sein und Gattung sein zugleich. Die Unabhängigkeit, das Wichtige ist, dass Sie verstehen, die Unabhängigkeit der Unterscheidung der Aussageweisen von der Unterscheidung der Kategorien. Ne? Die kann man sozusagen quer gegeneinander legen. Vernünftige Sinn und so weiter und so weiter. Wie also Substanz als Höchststehende, darum, weil es vor ihr keine Gattung mehr gibt, das Generellste ist, so ist Mensch als Art, nach der keine andere Art, sondern nur Unteilbares ist, das Speziellste. Was in der Mitte liegt, ist für das ihm vorangehende Art und für das auf es folgende Gattung. Also die Vertauschbarkeit, das ist eben auch ein guter der Punkt, um zu verstehen, was mit dem Wort Aussageweise gemeint ist. Dann sagt er eben noch über die anderen alles Mögliche. Eine Differenz ist, was ist eine Differenz? Eine Differenz ist, worin oder wodurch sich etwas unterscheidet. Und zwar sagt er, von einem anderen oder auch von sich selbst, nämlich insofern es in verschiedenen Zuständen sein kann. Also die Zweibeinigkeit des Menschen gegenüber der Katze, die Vernünftigkeit des Menschen gegenüber der Vernunftlosigkeit anderer Sinnenwesen oder auch die schlechte Laune unseres Freundes gegenüber der guten Laune, in der er gestern noch war, bevor er seine Noten auf die Seminararbeiten gesehen hat. Auch hier, gute Laune an sich und als Qualität betrachtet, könnte in einem bestimmten Kontext vielleicht auch als Art auftauchen, wenn man die Launen einteilt, in gute und schlechte zum Beispiel. Es kommt darauf an, dass es eine Aussageweise ist, was wir hier haben. Bei den Differenzen gibt es natürlich dann noch Unterschiede. Also, mein Gott, ja, also egal, also trennbare, untrennbare Differenz und so. Das Wichtigste ist die sogenannte artbildende Differenz. Also eine Differenz, die dafür verantwortlich ist, dass etwas eine andere Art von Ding ist, im Unterschied zu einer Differenz, die nur dafür verantwortlich ist, dass es ein anders beschaffenes Ding ist. Also der eine ist reich und der andere ist arm. das sind anders beschaffene, sozusagen gleiche, sonst gleiche Dinge, Dinge von derselben Art, Menschen, ne? Es gibt solche Menschen und solche Menschen. Sagt man, es gibt solche Menschen und solche Menschen. Ne? Das sind dann Differenzen, aber es sind keine artbildenden Differenzen. Es gibt unter Menschen nicht noch weitere Arten. Ne? Aber vernünftig im Hinblick auf Lebewesen oder Sinnenwesen ist eine artbildende Differenz und unterscheidet den Menschen von anderen Sinnenwesen. Ne? Also das ist sozusagen dann die Grundlage für diese Sache. Definition gibt das Genus und die spezifische Differenz und dann hat man die Art bestimmt. Ne? Dann hat man bestimmt, was es seinem Wesen nach ist. Ne? Durch Angabe eines Genus und einer Differenz in diesem starken Sinn von artbildender Differenz gibt man eben genau das an, was diese zweite Usia wäre, und damit hat man so quasi eine Definition. Ein Akzidenz eben eine Bestimmung, die eine Differenz auch sein kann, ohne dass das Subjekt aufgehoben würde, kann es wieder wegfallen und so weiter. Aber was ein Akzidenz ist, muss man nicht, weiß ich, wie erklären. Aber interessant ist, womit man sich sozusagen normalerweise am wenigsten beschäftigt, ist, das fünfte, was ein Proprium ist, ein sogenanntes Idion, eine Eigentümlichkeit. Da lese ich Ihnen den entsprechenden Absatz vor. Das spielt in vielen Zusammenhängen eine wichtige Rolle und das spielt auch in der modernen Philosophie eine große Rolle, was da gemeint ist. Das Proprium teilt man vierfach ein. Also man kann vier verschiedene Arten von Propria unterscheiden. Erstens das, was einer bestimmten Art allein, wenn auch nicht der Ganzen, mitfolgt. Und zwar durchaus als Akzidenz zukommen kann. Also eine Sache, die man nur von den Dingen einer bestimmten Art aussagen kann, aber nicht von allen. Also insofern ist es keine Wesensbestimmung, weil etwas kann ein Ding dieser Art sein, auch ohne dass ihm dieses Charakteristikum zukommt. Aber dieses Charakteristikum reicht aus, um zu sagen, dass man von einem Ding dieser Art und nicht irgendeiner anderen Art spricht. Wie zum Beispiel dem Menschen als Eigentümlichkeit oder als Proprium zukommt, dass er Geometrie treiben kann. Das ist ein aristotelisches Beispiel direkt. Nicht? Also weder Stereolautsprecher noch Kochtöpfe noch Maulwürfe können Geometrie treiben. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen Geometrie treiben können. Manche sind einfach unfähig dazu. Ne? Sozusagen, es wurscht, sind trotzdem Menschen. Ja? So, verstehen Sie? Das ist die erste Variante von Proprium. Die ist auch besonders interessant und wichtig. Zweitens, das, was der ganzen Art, wenn auch nicht ihr allein, mitfolgt. Zum Beispiel, dass es ein Charakteristikum für den Menschen ist, dass er zwei Füße hat. Alle Menschen haben zwei Füße. Da ist, wie auch schon bei Aristoteles immer, sind die Fälle sozusagen, wie soll man das sagen, der zufälligen Abweichung, Verkrüppelung oder Amputation oder solche Sachen, sind da ausgenommen. Es ist für die Menschen charakteristisch, dass sie zwei Füße haben, obwohl auch andere Lebewesen zweifüßig sind. Dann drittens, das, was einer Art allein und ihr ganz und in einer bestimmten Zeit zukommt, wie den Menschen zukommt, dass sie im Alter grau werden, sagt er. Und das vierte, der vierte Typ ist, indem das alle drei vorherigen zusammentreffen. Das ist auch jetzt ein ganz gutes Beispiel wieder, bei dem das Alleinzukommen, dem Ganzen zukommen und immer zukommen zusammentrifft, wie bei Menschen die Bestimmung, dass er lachen kann. Denn wenn er auch nicht aktuell nicht immer lacht, so kann er immer lachen, so gilt er doch als potenziell lachend, nicht weil er immer lacht, sondern es von Natur aus kann und dieses ist ihm immer eingepflanzt, wie dem Pferd, dass es wiehern kann. Dieser Punkt ist für etwas sehr, sehr Wichtiges verantwortlich bei den Propria, nämlich dass obwohl die Propria im Grunde so etwas Ähnliches wie die akzidentelle Bestimmungen sind, weil es nicht notwendig ist, dass man dadurch bestimmt ist, auch wenn faktisch zum Beispiel alle Menschen zweibeinig sind, so gehört, also ist das eben der Grund der Einwände gegen diese nicht gefiederte Definition der nicht gefiederten Zweifüßer, dass es eben nicht sozusagen das Wesen des Menschen eigentlich ausmacht. Also obwohl diese Propria sozusagen eigentlich wie Akzidentien betrachtet werden können, vor allem die vom vierten Typ umkehrbar sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wenn ein Proprium sozusagen wirklich sowohl allen zukommt, wie auch den anderen Arten nicht zukommt, also sowohl vom ersten Typ ist, wie auch vom, was war das, zweiten Typ, ja, beide Typologien erfüllt, dass es dann umkehrbar ist. Dass man dann sagen kann, wenn etwas ein Mensch ist, dann kann es lachen und genauso umkehren kann, sagen, wenn etwas lacht, dann ist es ein Mensch. Und das ist der Grund dafür, dass diese, da gibt es in der modernen Philosophie einen Begriff, der sozusagen dieses Motiv aufnimmt. Das spielt natürlich jetzt in sehr vielen Zusammenhängen eine große Rolle, dass das möglich ist, dass man trotz akzidenteller Natur sozusagen dieser Aussage sie umkehren kann. Das ist sozusagen auch der Hintergrund des modernen Begriffs oder der Wichtigkeit in der Moderne des Begriffs Kriterium. Was ein Proprium kann als Kriterium dafür funktionieren, als Identitätskriterium dafür funktionieren, dass wir hier ein Ding von einer bestimmten Art für uns haben, obwohl wir keine Einsicht haben, brauchen dabei, was das Wesen dieser Art von Dingen ausmacht. Nicht? Wenn ich ein Kriterium habe, dann kann ich diese Art von Dingen von anderen Arten von Dingen unterscheiden, ohne diese Unterscheidung auf eine wirkliche Einsicht in das Wesen der Sache. Also dass man die Umkehrbarkeit sozusagen trennen kann von der Wesensbestimmung. Also das ist ein philosophisch sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade an diesem Begriff des Propriums, dass es gerechtfertigt ist als eine eigene Prädikabilie aufzuführen. Also allgemein wiederhole ich, damit Sie sich was vorstellen können und nicht in überflüssige Sackgassen kommen, es handelt sich um Aussageweisen und nicht um eine Kategorisierung dessen, was ausgesagt wird, ja, bei den Prädikabilien. Also das sind schon Sachen, die auch oder Teile davon als Fragen bei einer Prüfung kommen können. Und wenn Sie da unsicher sind, dann fragen Sie das nächste Mal, wenn der Herr Zierngast wieder sein Tutorium hat, nach oder schreiben Sie ihm oder posten seine Frage in dem Moodle. Ne? Alles, was da ausgesagt wird in diesen Prädikabilien, ist immer was Allgemeines und fällt daher unter irgendeine oder unter mehrere Kategorien. Aber dem Prädikat selbst, wenn es da ist, also wenn da steht Säugetier oder sowas oder zweibeinig. Dem Prädikat als solchen kann man nicht ansehen, ob es in der Weise einer Gattungsbestimmung oder eines Idion ausgesagt wird oder einer Differenz. X ist vernünftig, kann sowohl als Gattungsbestimmung wie auch Artbestimmung wie auch Differenz sein. Wenn man einen ganzen Satz hat, wie zum Beispiel ein Mensch ist ein Sinnenwesen, dann ist das manchmal entscheidbar. Ja? Manchmal. Nicht? Dann wird man annehmen, dass Mensch die Art und Sinnenwesen die Gattung ist, weil über die Menschen gesagt wird, dass sie Sinnenwesen sind, was auch über andere Lebewesen ausgesagt werden kann. Aber das kann man nicht immer so a priori feststellen. Manchmal ist auch, wenn man den ganzen Satz hat, nicht ganz klar, ob die Aussage so gemeint ist oder so gemeint ist. Sozusagen als Aussage eines Proprium oder als Aussage einer Artbestimmung. Nehmen wir zum Beispiel so einen Satz wie, die Wiener sind Raunzer. Na? Das ist nicht so völlig klar. Das sagt man auch charakteristischerweise, ja, aber so kann es nicht gemeint haben dann. Oder, so. Vieles spricht dafür, dass es als Proprium gemeint ist, und zwar von der Sorte, dass eben nicht unterstellt wird, dass jeder einzelne Wiener ein Raunzer ist. Aber wenn es auch andere Städte gibt, deren Bewohner als Raunzer gelten, weiß ich nicht, vielleicht gibt es sozusagen, haben die Südamerikaner ihre eigene Raunzerstadt, dann ist es eben kein Proprium, zumindest ist nicht ein Proprium im vierten Sinn, sodass es umkehrbar wäre, sodass man sagen könnte, wenn er ein Raunzer ist, dann ist er ein Wiener. Kann man nicht, weil vielleicht ist er aus Montevideo. Dann ist es ein Akzident. Also, der springende Punkt ist, dass man, wenn man das Wort allein anschaut, man sowieso nicht weiß, in welcher Hinsicht das ausgesagt wird. Außer bei solchen, die eben höchste Gattungen sind zum Beispiel. Ne? Und auch wenn das Wort nicht allein ist, sondern im Satzzusammenhang, man zwar manchmal sicher sein kann, wie es ausgesagt wird, aber prinzipiell eigentlich eine Erläuterung notwendig ist von der Art, wie es gemeint ist, dass die sowieso so und so sind. Ne? Und das, dass diese Erläuterung notwendig ist, zusätzlich zu dem Satz, das ist eben auch ein systematischer Grund dafür, warum das eine eigene Theorie ist, warum die Prädikabilien sozusagen was Eigenes sind, neben den Kategorien und natürlich auch den Transzendentalien. Ich hoffe, Sie haben das. Das gehört ja sozusagen noch zum Background. Und jetzt, also da erklärt das so ein bisschen, dieser Porphyrius, und so wie ich jetzt ungefähr. Und vom sechsten Kapitel an wird das systematisch. Da lese ich Ihnen jetzt was vor, das bringt uns jetzt in der Sache selber nicht unbedingt weiter, aber ist auch nicht unwichtig. Da fängt er dann an, sozusagen systematisch die miteinander zu vergleichen. Vom sechsten Kapitel an, wie viel hat das Ganze insgesamt? Das hat 17 Kapitel. Vom sechsten an fängt er an, die miteinander zu vergleichen. Also sozusagen, wir haben schon zwischen Gattung und Art diesen Vergleich angestellt und so. Und dann wird er systematisch, was ist die Beziehung zwischen der Gattung und der Differenz, was ist die Beziehung zwischen, zum Beispiel, dass die Differenzen ja auch immer allgemeiner sind als die Arten, ne? Nicht nur die Gattung ist allgemeiner als die Art, sondern auch die Differenz und so, und dann vergleicht er die Gattung mit dem Proprium und so. Und das ist ganz lustig, mal zu lesen, im 11. Kapitel, was er da sagt. Hiermit habe ich angegeben, wie die Gattung, er hat also über die Gattung schon gesagt, wie sie sich von der Art, von der Differenz, vom Proprium, vom Akzidenz unterscheidet. Habe ich angegeben, wie die Gattung sich von den vier anderen Begriffen unterscheidet. Es unterscheidet sich aber auch jeder andere unter ihnen von den vier übrigen. Und da nun ihrer insgesamt fünf sind und jeder eine sich von den vier unterscheidet, so geben die fünf, je viermal genommen, im Ganzen 20 Unterschiede. Aber dem ist nicht so, sondern da immer die folgenden Begriffe aufgezählt werden und bei dem zweiten schon ein Unterschied fehlt, weil er schon da gewesen ist, bei dem dritten zwei, weil das schon vorher, beide schon vorher vorgekommen sind, bei dem vierten drei und bei dem fünften vier, so bekommen wir da Unterschiede im Ganzen 10. 4 plus 3 plus 2 plus 1. Denn wie die Gattung sich von Differenz, Art, Proprium und Akzidenz unterscheidet, ist ja schon angegeben. Die Unterschiede sind also nur mehr vier. Wie aber sich die Differenz von der Gattung unterscheidet, haben wir schon unter dem Titel Gattung behandelt und so weiter. Da man nun, und jetzt lasse ich was aus, vier Unterschiede der Gattung von den anderen erhält und drei Unterschiede der Differenz und so weiter, kommen jetzt nur so und so viele Kapitel. Das ist eine sehr interessante Stelle, obwohl sie uns ja eigentlich nichts Neues sagt. Aber ich empfehle Ihnen auf solche Sachen, wenn Sie diese alten Texte lesen, immer ein bisschen aufzumerken. Das ist was, das ist eine Systematik auf einer Ebene, das ist eine erzwungene Systematik, toll, ne? Eine Einteilung sozusagen im Voraus auf einer rein formalen Ebene, die aus der Sache heraus im Grund nicht begründet. Das ist eine kombinatorische Frage. Ne? Das ist eigentlich eine mathematische Überlegung, die er hier anstellt. Wie viele Permutationen, also wie viele sozusagen Kapitel werde ich da brauchen? Es ist sozusagen, was man hier merkt, der genuin der Wille, ein eigener Wille, ja, hier, der hier zum Ausdruck kommt, dem Gedankengang, der folgen wird, von vornherein eine Struktur zu geben. Sozusagen, auch wenn es ganz äußerlich ist, von vornherein schon einen Zugriff auf den Gedanken zu haben, den man ja noch gar nicht entwickelt hat. Das heißt, dem Gedankengang eine Struktur zu geben, das müssen Sie hier vor allem sehen, die völlig anders ist als die Struktur so einer offenen Diskussion, wie sie in den platonischen Dialogen stattfindet. Das ist völlig unvorstellbar, in einem platonischen Dialog, dass jemand so eine Überlegung anstellt. Also, das ist ein Wille zum Systematischen, der natürlich schon ein ganz kleines bisschen sozusagen vorausahnen lässt, was der Stil mittelalterlicher Philosophie sein wird und was man als scholastisches, einteilendes Denken bezeichnen wird. Aber man muss es wohl auch von daher verstehen, dass solche vorausgeschickte Überblicke viel wichtiger sind in einer Zeit, wo ja nicht in Büchern gelesen wird. Ja? Also, wo man ja nicht sozusagen vor- und zurückblättern kann und kein Inhaltsverzeichnis hat, sondern wo die Bücher spielen ja eine ganz andere Rolle. Da gibt es zwar Bücher, aber die Bücher spielen ja nicht die Rolle, dass jeder eins kriegt. Heute sind wir in einer Zeit, die schon Post-Biblio ist, weil heute kriegt ja keiner mehr ein Buch, sondern bestenfalls eine Kopie oder im Normalfall ein Scan. Aber der Kontrast hier ist, die Bücher haben ja hier nicht die Funktion gehabt, dass man jedem ein Buch gibt, damit er die Information hat von dem, was da drin steht, sondern das Buch war dazu da, damit die Sache aufgeschrieben ist, damit es eine Referenz gibt für das, was man sagt. Und das, was am dichtesten zu unserer Praxis war, dass man aus dem Buch vorgelesen hat. Aber grundsätzlich war das Buch ja nicht auch zugänglich, weil es hat ja nur sehr wenige Bücher gegeben. Aber viele Menschen, denen man das, was in den Büchern steht, mitteilen wollte, also mündlich. Und damit die der mündlichen Entwicklung einer Theorie folgen können, brauchen sie ja Stützen, nicht? Die wir nicht brauchen, weil wir die Bücher haben. Aber wir haben natürlich andere Sachen. Und daraus erklärt sich das, dass sowas wichtig ist, nicht? Dass man sozusagen einen Anhaltspunkt gibt, dass da von vornherein schon immer weiß, wo stehe ich gerade. Wenn es jetzt dann richtig losgeht, wo stehe ich gerade? Jetzt bin ich bei der so und so vierten. Also dieser Unterschied zwischen, ob man das mit einem Buch erklärt oder eben den anderen lesen sie es halt, nicht? Oder man nicht darauf bauen kann, den muss man eben vergleichen mit dem Unterschied, der bei uns jetzt eine Rolle zu spielen beginnt zwischen dem, was man mündlich redet, dem Buch und diesen Präsentationen. Ne? Die sind eine zusätzliche Alternative, das ist ein neues Format für sozusagen die Übermittlung von Denken. Wie das sein wird, wenn die Historiker einige tausend Jahre in der Zukunft von jetzt an dann unsere philosophischen Publikationen auswerten, nicht? Das ist ja nicht mehr im Zeitalter des Buches, werden Sie sagen, sondern wir beziehen uns jetzt auf die frühen 2000er Jahre, Zeitalter der Präsentation, der große Entdeckung, 7 neue Folien in einem vergessenen Nachlass gefunden von Richard Heinrich aus der Frühzeit der 2-for-1-Theory, wenn Sie sich an die erste Stunde erinnern, ne? Sozusagen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Stellen Sie sich vor, die finden dann nur mehr diese Folie. Dann seht ihr das ganz anders, natürlich. Ne? Dann wird die Frage sein, ob die dazu geredet haben oder ob sie, nein, wird ja jemand sagen, die haben nicht dazu geredet, weil wir haben beobachten können, dass die sich das per E-Mail geschickt haben und dann hat er gedacht, die haben sich das nur angeschaut. Ne? Und so. Also gut, ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Kommen wir dann auch noch einmal gleich wieder drauf zurück. Die Unterscheidungen selbst zwischen den Prädikabilien sind teilweise sehr interessant. Viele von ihnen sind in speziellen Zusammenhängen auch wichtig. Also das ist keine Kleinigkeit, worum es da geht insgesamt. Dass die Differenz allgemeiner ist als die Art, dass spezifische Differenzen zum Beispiel sich nicht steigern lassen im Unterschied zu Akzidenzien oder Artbestimmungen sich auch nicht steigern lassen. Aber das sind so Sachen, auf die wir uns nicht einlassen. Die können eine große Rolle spielen, aber wir können das nicht jetzt so durchgehen. Was bringt die Sache überhaupt? Also jetzt habe ich versucht, Ihnen zu erklären, worum es geht. Und jetzt spreche ich noch ganz kurz über die Frage, was bringt das? Wo ist und warum ist das wichtig? Also ein Punkt ist, dass vieles, was ich da jetzt erklärt habe, den Hintergrund bildet für diese eigentlich sehr gefährliche, lästige Vorstellung, sozusagen von der Begriffspyramide. Ne? Also vieles von dem, was der große Unterschied, der erste ganz große Unterschied zwischen dem, was da bei Porphyrios steht und was ich erklärt habe, und der Idee der Begriffspyramide ist, dass da nirgends von Begriffen die Rede ist. Bei dem Porphyrios und auch bei mir nicht von Begriffen die Rede war, sondern von Bestimmungen, Aussageweisen, Allgemeinheiten und so. Aber vieles von dem, was da gesagt wurde, steht im Hintergrund sozusagen der Suggestivkraft, ne? Dieser Idee von der Begriffspyramide. Wenn man sagen will, was eine Sache ist, dass man dann eben immer zumindest lokal sich in einem solchen Netz befindet, dass es eine Pyramidenform hat, ne? Wo man eine Gattung hat und dann verschiedene Arten, die dann selber mit der Gattung sein können und unter denen auch wieder Arten und so weiter. Und dann muss man halt erklären, wie da diese spezifischen Differenzen da, ne, wo die herkommen. Also sieht man schon, dass man da, wenn man nicht nur einen lokalen Zusammenhang, ne, also da hat man dann, was weiß ich, Sinnenwesen und vernünftig, unvernünftig, was. So. Wo die herkommen, also wenn man sich fragt, wo diese spezifischen Differenzen herkommen, dann sieht man schon, dass sozusagen es Schwierigkeiten macht, das Bild sozusagen komplett auszufüllen. Also der Wert dieser Vorstellung von der Begriffspyramide betrifft immer sozusagen so lokale Zusammenhänge. Ne? Weil ja die Frage, wo kommen die Differenzen her, die kommen dann unter Umständen aus einer anderen obersten Gattung. Ne? Und es gibt ja 10 oberste Gattungen nach der Kategorienlehre. Ne? Aber das ist dafür verantwortlich, ne? Dass man diese Pyramidenvorstellung so suggestiv findet. Differenz sozusagen dann hauptsächlich bestimmt, dass die Art, wie die Art in die Gattung integriert ist. Eine lokale Organisation von Begriffen interpretiert man dann nach der Allgemeinheit. Das betrifft aber eben hauptsächlich das Zusammenspiel der ersten drei Prädikabilien, also eben Gattung, Art und Differenz, und da auch hauptsächlich eben nur das der artbildenden Differenzen. Die anderen zwei, das Akzidenz und das Proprium, die spielen, wie soll man sagen, vor allem dynamisch eine größere Rolle. Die spielen weniger eine Rolle für die Erstellung von lokalen Strukturen, als dass sie eine Rolle spielen für die Navigation in diesen Strukturen von Gattungen und Arten. Also das sich herumbewegen zwischen verschiedenen Gattungen und Arten und spielen daher auch eine größere Rolle in rhetorischen Zusammenhängen statt in wissenschaftlichen Zusammenhängen. Letztlich entscheidend ist die Art und Weise, wie alle diese Prädikabilien verwendet werden können im Hinblick auf das Gewinnen von gültigen, wahren oder plausiblen Schlüssen und Schlussfolgerungen. Das ist der entscheidende Witz an der ganzen Sache. Wie soll man das sagen? Dass wenn man irgendwelche solche syllogistische Figuren kennt, ne? Alle Dings sind sowieso, alle sowieso sind Dingsbums und alle sind alle Dings Dingsbums oder so, ne? Oder einige Dings sind sowieso, alle sowieso sind das und das, also sind die auch einige von denen das und das und so. Diese Geschichten. Wenn man sowas haben will, ja, dann muss man sich als erstes fragen, warum? Warum will man solche Sachen aufsagen? Ja? Was für einen Sinn hat es überhaupt, über solche Sachen Bescheid zu wissen? Der Grund ist ganz klar und liegt auf der Hand. Es geht immer, das Interesse geht immer vom Schlusssatz aus. Das Interesse, solche Dinge zu kennen, geht immer davon aus, dass man einen Schlusssatz hat und nach einer Möglichkeit sucht, diesen Schlusssatz sozusagen entweder zu beweisen, also zu zeigen, dass er wahr ist, von anderen Sätzen her, wenn man gerade nicht sozusagen irgendwas hinlegen kann und sagen, siehst du das? Also zu beweisen aus anderen Sätzen, beziehungsweise diesen Schlusssatz jemandem plausibel zu machen oder einzureden. Es gibt verschiedene Arten, wie man jemandem was einreden kann. Also viele davon sind für uns nicht weiter interessant. Also die verschiedenen Varianten, in denen man jemanden anderen sozusagen ein Angebot machen kann, das er nicht imstande ist, abzulehnen, nicht, wie man so sagt. Nicht? Oder einfach durch Erpressung oder Niederbrüllen oder sowas. Nicht? Drohungen und so weiter. Dann wird er schon sagen, nicht? Dann wird er schon zustimmen, so quasi. Was uns interessiert oder was die Rhetorik interessiert, was auch Aristoteles immer interessiert hat, ist, wie man das durch die Rede macht. Wie man es ohne Benutzung anderer Mittel durch Reden anstellen kann, ob da eine systematische Theorie gibt. Nicht? Wie man das, die Fähigkeit, jemand anderem was einzureden, optimieren kann. Und in diesen Zusammenhängen spielt es eine sehr, sehr große Rolle, dass man dann nicht nur irgendwelche Rezepte oder Kunstgriffe entwickelt, wie das die Sophisten gemacht haben, sondern dass Aristoteles eben die Idee gehabt hat, dass man diese Sache besser systematisieren kann, wenn man zwei Aspekte voneinander unterscheidet. Nämlich den rein formalen Aspekt solcher Schlussformen wie die Syllogismen, die auf jeden Fall zwingen. Also wenn ich zugeben habe, dass alle Menschen Lebewesen sind und zugeben habe, dass Sokrates ein Mensch ist, dann muss ich einfach zugeben, dass Sokrates ein Lebewesen ist. Ja? Diesen Aspekt und den anderen Aspekt, nämlich sozusagen genau die richtigen Begriffe zu finden oder die richtige Art und Weise zu finden, wie ich die Begriffe, die in meinem Schlusssatz vorkommen, dem Satz, den ich den anderen ein, sozusagen in diese Form eingefädelt werden können. Und hauptsächlich nimmt das natürlich die Grundsätzlich nimmt das immer die Form an, dass das Problem ist, den Mittelbegriff zu finden. Also, wenn ich sagen will, dass Sokrates ein Lebewesen ist, ja, dann ist Mensch der mittlere Begriff. Nicht? Und das empfindet sich eben auch genau dadurch zu sagen, ist der mittlere Begriff, weil er da auf einer mittleren Ebene steht, in seiner Begriffspyramide. Ja? Und natürlich in vielen Rhetorischen, ich würde den Leuten einreden, was weiß ich, dass alle Milliardäre gute Politiker sind. Und so. Also auf jeden Fall ist jeder, der ein Milliardär ist, ein guter Politiker. Wie mache ich das? Na? Wie mache ich das? Natürlich kann ich es dadurch machen, dass ich an jeden von ihnen ein Geld gebe. Und dann werden sie, aber das ist genau eins von jenen Mitteln, die wir ja hier in der Rhetorik nicht betrachten wollen. Kann ich das rhetorisch? Das heißt, ich muss was finden, was in der Mitte liegt. Das sagt man auch bildlich, zwischen der Vorstellung des Milliardärs und der Vorstellung des guten Politikers. Kann ich sowas finden? Das zerfällt wieder in zwei Aufgaben. Nämlich, dass man einfach irgendwas einfällt. Ja? Sozusagen, dass man irgendeine Idee kommt, irgendein Begriff einfällt. Also zum Beispiel der Begriff Erfolg wird da verwendet. Nicht? In der politischen Wir reden hauptsächlich über politische Rhetorik jetzt. Ne? Also der Begriff Erfolg ist einer, der da in Frage kommt. Wenn ich den habe, und so reden die Leute ja, ne? Sie müssen nur mal bei einer Diskussion zuhören, wo über solche Werbekonzepte gesprochen wird. Da geht es genau so. Wie machen wir das? Wie legen wir das an? Na, legen wir es über den Erfolg an. Ne? Legen wir es über das Erfolgsmotiv an. Oder legen wir es über das, was ich was, Motiv an. Ne? Über das Korruptionsmotiv. Wer viel Geld hat, ist nicht so leicht korrumpierbar. Ne? Legen wir es über das Korruptionsmotiv an oder legen wir es über selber. So, das ist das eine. Und das andere ist dann, wie bringe ich denn diese Idee, dass ich mit dem Erfolg arbeite, wie bringe ich das jetzt in so einen Syllogismus hinein? Ne? Das wenn ich dann. Und da brauche ich jetzt sozusagen solche Ideen wie, nehme ich es als Proprium, das mit dem Erfolg und worüber als Proprium, oder kann ich es als Artbestimmung nehmen, dass ich sagen kann, alle, die Dingsbums sind, sind erfolgreich, sind aber nicht. Also gut, und so weiter. Ne? Und dafür sind diese Unterscheidungen wichtig, dass ich herum navigieren kann. So, eben grundsätzlich, die Grundsituation ist eben die, dass wie platziere ich, was bringt mir auf die Idee, welches der richtige Mittelbegriff, was sind die Kennzeichen eines guten Politikers zum Beispiel, fragt man. Ne? Was sind die Kennzeichen, was sind notwendige Kennzeichen, was sind charakteristische Kennzeichen eines guten Politikers und was kann ich da sozusagen dazwischen mit der Hoffnung auf Überzeugungskraft hineinbringen. Dadurch, dass das in diese zwei Aufgaben zerfällt, ja, die Idee haben und dann sozusagen eine Struktur für das Argument bilden können, kann man die Rhetorik systematisieren. Ne? Man kann, Aristoteles hat in einer eigenen Schrift, die heißt Topik, hat er sozusagen eine Systematisierung von Schemata versucht, wie man so beliebige Mittelbegriffe da so einfädeln kann in solche Sachen. Das kann man sozusagen auf einmal lernen. Ne? Und was man dann noch braucht, ist nur der Ideenreichtum, ne? Dass man drauf, machen wir es über einen Erfolg, oder das Fingerspitzengefühl über Erfolg ist heute nicht mehr so, nicht? Oder so. Also das Aufsuchen eines Arguments über einen Topos. Und da kann die Kenntnis der Prädikabilien von Nutzen sein. Also auf gut Deutsch in der Argumentationskunst. In der Argumentationskunst ist es wichtig, diese Unterschiede zu kennen. Und in der Rhetorik, in der politischen Rhetorik und in der Werbung wird oft damit gearbeitet, dass man diese Unterschiede nicht bemerkt. Ne? Und man kann es dann auseinander glauben. Ne? Es wird dann was eingerät, das absolutes Muss. Ne? Dass er, zum Beispiel wird ja auch geworben mit dem Begriff des Must. Ne? Muss man haben, muss sein. Ne? Und das geht eben genau über solche, das hat ein Äquivalent in dem Zwingenden von solchen Argumentationslinien. Daher ist eine sehr lebendige und wichtige Entwicklungslinie für diese Art von Theorien schon in der Spätantike die Rechtsgelehrsamkeit. Schon lang vor Porphyrius ist sehr viel von dem, was man da auch logisch und theoretisch analysieren kann, weniger in der Philosophie als in der Rechtsgelehrsamkeit entwickelt worden. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch lesen, sehr wichtiger Text, 1. Jahrhundert vor Christus, die sogenannte Rhetorica ad Herennium. Das ist ein Rhetoriklehrbuch, das man lang dem Cicero zugeschrieben hat. Wenn Sie das lesen, werden Sie sehen, dass 80% aller Beispiele, fast das ganze Buch ist voll, sind lauter juristische Fälle und Unterscheidungen. Ne? Boethius selbst, auf den wir jetzt kommen, Boethius selbst hat eine Abhandlung geschrieben, De Topicis Differentiis, also über die verschiedenen Unterschiede der Topoi. Da werden verschiedene Arten von Argument unterschieden, neben dem Syllogismus auch Exempel, Induktion, Enthymem. Enthymeme sind sehr was Interessantes, das sind sozusagen Argumente, die keine vollständigen Syllogismen sind. Und zwar vor allem deswegen, weil es nur eine Prämisse gibt, das wird als Kennzeichen, als Proprium der Enthymeme meistens angeführt. Das sind solche Schlüsse wie folgender: Rosen haben Dornen, also haben Blumen Dornen. Na, das ist ein Schluss, das ist wirklich ein Schluss, das ist ein Argument, das in manchen Zusammenhängen zieht. Aber was man wissen muss, ist natürlich der Unterschied, der da eben, bis zu welchem Grad ist der das sagt, darauf verpflichtet, zu sagen, dass alle Blumen Dornen haben. Es haben aber nicht alle Blumen Dornen. Aber es ist ein Charakteristikum der Blumen, dass sie Dornen haben. Das ist, unterscheidet zum Beispiel Blumen sehr stark von Milchprodukten aller Art. Ne? Die haben alle keine Dornen. Also, und was da sozusagen drin liegt, da steckt in diesen Schlüssen, die nur aus zwei Sätzen bestehen, in diesen Entymemen, die in der Rhetorik sehr, sehr wichtig sind. Ne? Vor allem in der politischen Rhetorik. Ne? Diffamierungs-Slogans arbeiten so. Nicht? Der Dings war ein Schwerverbrecher, also sind die alle Schwerverbrecher. So zu viele Diebstähle gibt es von denen, also sind das alles Diebe. Nicht? Das sind eben die Diebe, weil die anderen fladern ja, wir fladern ja nicht, das sind immer nur die anderen. Also das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass man diese Zusammenhänge kennt und erkennt, dass rhetorische und dialektische Schlüsse oder Argumente sich von den Wissenschaftlichen nicht nur dadurch unterscheiden, dass sie Plausibilität anstreben statt Wahrheit, sondern auch durch die Schlussverfahren. Ne? Da tauchen dann auch Fragen auf, die über das Rhetorische hinaus in das eigentlich Logische spielen. Jetzt, der springende Punkt ist aber, dass eine mindestens genauso bedeutende Wirksamkeit dieser Prädikabilienfrage sich auf dem eigentlich philosophischen Feld entfaltet und dass die von einem völlig anderen Motiv ausgeht und nicht von diesem logisch-rhetorischen Motiv. Nämlich, dass schon Boetius genau diese Frage oder jene Frage in Bezug auf die Prädikabilien aufgenommen hat, die Porphyrius ausdrücklich vermeiden wollte. Was eigentlich der Status der Gattungen und Arten gegenüber der Wirklichkeit, gegenüber den Gegenständen, von denen sie ausgesagt werden, gegenüber der körperlichen Wirklichkeit ist. Das ist der zweite sozusagen große Strang und für uns interessantere Strang der Wirksamkeit dieses Kommentars, also sozusagen auf negativem Weg, dass die Provokation durch die Frage, schreibe ich da jetzt was, das ist eine sehr interessante Frage da, also es gibt da noch eine interessantere Frage, darüber sage ich nichts. Ne? So, und dass das sozusagen diese Wirkung gehabt hat. Der Kommentar des Boetius zu der Isagoge des Porphyrius hat 11 Kapitel. In den ersten 9 folgt er weitgehend dem Porphyrius, also er verschiebt da schon ein bisschen manches. Er ist eigentlich noch ein bisschen platonischer oder neuplatonischer als der Porphyrius selbst. Und im 10. Kapitel sagt er dann Folgendes. Jetzt lese ich Ihnen das ein bisschen vor, ich paraphrasiere jetzt Boetius selbst. Ne? Porphyrius, sagt er, ist sich bewusst, dass das, was er da schreibt, eine Einleitung ist. Also, wir würden heute sagen, heute das Leder niedrig, heute den Bäuflauch, ja? So quasi. Und daher vermeidet er es auch, die wirklich tiefen und faszinierenden Fragen systematisch anzugehen und tut sich da auf Vermutungen beschränken. Aber was sind denn das für tiefere Fragen, von denen er sagt, dass er sie nicht diskutieren will? Er drückt es so aus. Und jetzt zitiert er da diese Stelle, die ich Ihnen schon vorgelesen habe von dem Porphyrius, dass wir darüber, was die Gattungen und Arten eigentlich sind und ob die als was Selbstständiges existieren, dass er da nichts sagen will. Er sagt, Porphyrius sagt, dass er diese tieferen Fragen vermeidet, weil das hier eine Einleitung ist und weil das zu anspruchsvoll sein könnte für seine Leser. Aber immerhin hat er ja einfach, hat er ja nicht einfach nur nichts darüber gesagt, sondern wir müssen es als ganz eine wichtige Sache nehmen, dass er die Frage, über die er nichts sagen will, ja auch sozusagen angeführt hat. Und diese Fragen, von denen er sagt, dass er sie nicht behandeln will, sind sehr wichtige Fragen und von späteren Autoren, also in der Zeit zwischen dem Porphyrius und dem Boethius selber, von anderen Autoren aufgenommen worden, und das gehen wir jetzt an. Ne? Und jetzt kommt ein eigener kleiner Abschnitt, das werden wir dann sagen, wenn der zu Ende geht, da sagt er Folgendes. Das erste dieser Probleme ist Folgendes. Alles, was der Geist auffasst, hat entweder eine Basis in der wirklichen Welt, und in dem Fall ist es so, dass der Geist das eben konzeptualisiert und für sich selbst darstellt, oder es hat keine Basis in der wirklichen Welt, und dann ist, was der Geist sozusagen da auffasst, ein leeres Bild. Also entweder hat das, was der Geist auffasst, was wir sozusagen vor uns haben jetzt, was wir uns denken, könnte man auch sagen, hat eine Basis in der wirklichen Welt, und dann ist eben so, dass der Geist das, was in der wirklichen Welt ist, auffasst und sozusagen intellektuell für sich selber darstellt, oder es hat keine Basis in der wirklichen Welt, dann ist das, was der Geist hat oder jetzt gerade auffasst, ein leeres Bild. Zu welcher von diesen beiden Klassen gehört der Begriff der Gattung, der Art und so weiter? Was sind die? Sind die etwas, was sozusagen einen Counterpart, ein Gegenstück in der wirklichen Welt hat, und dann wäre das die Auffassung von dem, was in der wirklichen Welt ist? Oder sind das leere Bilder? Konzipieren wir Spezies und Genera in derselben Art und Weise wie Dinge, die existieren, also wie zum Beispiel dieses Buch oder dieses Pult hier, und von denen wir daher eine wahre Vorstellung haben, oder täuschen wir uns selbst, indem wir hier sozusagen für uns durch einen leerlaufenden geistigen Vorgang Dinge konzeptualisieren, als zum Beispiel als die Art Mensch oder als die Gattung Lebewesen, die gar nicht existieren. Also hier, also er sagt, das erste dieser Probleme ist Folgendes. Ne? Da besteht eine Alternative, entweder ist es so oder ist es so. Und wie ist es jetzt im Hinblick auf diese Alternative mit den Begriffen Gattung und Art? Dann sagt er im nächsten Absatz, und wenn es jetzt nun so sein sollte, dass sie existieren, und wir sagen, dass der Begriff, sozusagen gebildet wird, als von etwas Existierenden, dann, also wenn sozusagen Gattungen und Arten wirklich was sind, was in der Welt ist, und der Begriff Gattung und Art sozusagen, dann, so wie nach dem ersten Modell eben, so gebildet wird, wie der Begriff des Buches von dem da gebildet wird, dann taucht eine weitere Frage auf, eine weitere sozusagen bedrängende und schwierige Frage, die uns unsicher macht, nämlich, dann müssen wir uns fragen, was die Natur so eines Genus eigentlich ist. Denn alles, was ist, also wenn das Genus was wirklich Existierendes ist, dann ist es so, dass alles, was ist, entweder materiell oder immateriell ist. Und dann müssen Gattung und Art entweder materiell oder immateriell sein. Ist also eine Gattung was Materielles oder was Immaterielles? Solange das nicht geklärt ist, weiß man nicht, was für einen Status eine Gattung eigentlich hat. Und jetzt ist der wichtige Punkt, dass er hier in dieser Überlegung, die er da führt, das Fragen nicht klärt, sondern weiterspringt und sagt, sich in eine Situation wieder von neuen Alternativen versetzt. Und selbst wenn diese Frage geklärt wäre, Also er erklärt sie nicht, sondern er geht eine Ebene höher und sagt, und wenn diese Frage geklärt wäre, ob das Genus etwas Körperliches oder etwas Nicht-Körperliches ist, dann würde noch immer etwas überbleiben, was man erst herausbekommen muss. Nämlich, wenn Arten und Gattungen etwas Immaterielles sein sollten, dann kommen wir zu folgendem schrecklichen Dilemma oder Problem. Existieren sie als dieses Immaterielle in den materiellen Körpern oder existieren sie als dieses Immaterielle sozusagen selbstständig, jenseits der Körper? Das ist jetzt eine ganz interessante Fragestellung, insofern, dass man sie schon relativ gut auf die Unterschiede in aristotelischer und platonischer Philosophie zurückprojizieren kann. Denn es ist ja so, fährt er fort, es gibt ja zwei Arten von immateriellen Substanzen. Solche, die unabhängig von Körpern existieren können und sozusagen ihre Existenz fortsetzen können, auch ohne alles Körperliche, so wie zum Beispiel Gott oder die Seele. Oder solche, die, obwohl sie immateriell sind, nicht unabhängig von irgendwelchen Körpern existieren können. Zum Beispiel Linien, Oberflächen, Zahlen und Ähnliches. Obwohl also die Tatsache, dass sie keine Körper sind, also eben nicht dreidimensionale Gebilde sind, uns veranlasst zu sagen, dass sie immateriell sind, also die Linien natürlich wirklich nicht in dem, die geometrischen Linien nicht in dem Sinn existieren, wie irgendwelche Körper existieren, von denen sie die Begrenzung sind, so sind sie doch immer, obwohl sie immateriell sind, immer nur an den Körpern vorhanden. Und zwar so, dass sie von denen nicht sozusagen abgetrennt werden können. Also was er da entworfen hat, ist sozusagen eine Skizze für eine dann folgende Argumentation. Er sagt, es bestehen folgende Alternativen, weil es ist entweder so oder so. Vor diese Alternative muss ich meine Begriffe stellen. Wenn es so ausgehen soll, dann wird sich dieses Problem ergeben. Wenn es so ausgeht, wird sich dieses Problem ergeben. Also hat sozusagen eine Landkarte für mögliche Argumentationen vorgezeichnet. Und dann sagt er, es ist sehr schwer, diese Fragen zu beantworten. Er hat noch gar nicht damit angefangen. An die sich nicht einmal, jetzt kehrt das auch ein bisschen unrhetorisch, an die sich nicht einmal der Porphyrius herangetraut hat. Und vorher hat er es so dargestellt, das hätte der Porphyrius natürlich genau gewusst, wie man solche Fragen beantwortet, aber wollte seine dummen Anfängerleser, für die er eine Einleitung schreibt, nicht damit verschrecken. Ne? Aber jetzt sagt er nicht einmal, der Porphyrius sich herangetraut hat. Und jetzt sagt er dann, gehe ich es an und werde diese Fragen lösen. Wird sagen, wie diese Fragen gelöst werden müssen. Jetzt fängt er richtig an. Nicht? Jetzt sagt er, aber jetzt mache ich einen Punkt. Nicht? Also da muss ich nächstes Mal weitermachen. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen. Jetzt fängt er an und sagt, Genera und Spezies existieren entweder als eigene Substanzen oder sind nur mental konzipiert und so. Und dann sagt er auch gleich, was sozusagen die erste These ist, die er vertreten wird, sie existieren einfach gar nicht. Genera und Spezies existieren nicht. Und da bringt er dann ein Argument, warum es die nicht gibt. Ja? Das werden wir nächstes Mal uns ein bisschen anschauen. Das Wichtige, was ich sagen wollte, ist, jetzt noch sagen kann, ist, also diese Argumentationsskizze, die er da entwirft, die müssen Sie jetzt vergleichen mit dem, was der Porphyrius selber in seinem 11. Kapitel da gesagt hat über die Anzahl der Kapitel, die er noch brauchen wird, weil er ja alle 5 Prädikabilien miteinander vergleicht, nicht? Und so weiter, das ist ein Vorblick. Und da müssen Sie jetzt, das ist auch so was hier gewesen, was wir gehabt haben. Das ist ja auch so ein Vorblick. Ich sage euch, was für eine Art von Problem das ist und auf was man sich da ungefähr einlässt. Ja? Also so wie einer, der sagt, also pass auf, ich sehe, du möchtest gerne Eislaufen lernen. Das Wichtige, um zu verstehen, wie es möglich ist, dass die Leute da so elegant über die Eisfläche huschen, ist, dass du mal siehst, das Erste ist, die haben da unten was auf die Schuhe. Nicht? So, das sind ganz speziell nicht gewöhnliche Schuhe, die die anhaben, sondern die haben da diese Kufen. Zeigt er ihm das und so. Und dann zeigt er ihm vielleicht nur irgendwie vor, was für eine Art von Bewegung wir da machen, weil das nicht gut ist, wenn man da einfach so geht, dass das den Witz nicht trifft von der Sache und so. Nicht? Und so ist es. Und dann kommt erst der Punkt, was sagt so, und jetzt ziehst du das an die Schuhe und jetzt fährst du ein Stück. Das ist da. Das ist ein Vorblick. Aber dieser Vorblick, den er gibt, der unterscheidet sich signifikant von dem des Porphyrios, weil er in der Sache selbst verankert ist. Das ist schon sehr modern. Das ist so, wie meine Kollegen heute ihre Vorträge machen oder in diesen PowerPoint-Präsentationen. Ne? Da sind immer die ersten drei Folien, sind immer, es geht um Folgendes und da wird diese Alternative und das und das und das sein und dann werde ich das und das und das sagen und dann werde ich das sagen, so dass man manchmal sich fragt, warum man nicht noch diese Einleitung gleich aufhört, weil er eh schon überflüssig ist, weil er eh schon markiert hat. Ne? So, ja, verstehen Sie ungefähr? Und da sehen Sie, also was ich Ihnen da sozusagen klar machen will mit diesen Hinweisen ist, dass man da langsam sieht, dass eine ganz bestimmte Disziplin sozusagen des philosophischen Argumentierens, die für das Mittelalter sehr, sehr charakteristisch ist, diese Disziplin, die sagen, wo man auch immer sagt, das ist Eingesperrtsein, sich schon hier entwickelt, in der Spätantike, ja, eine Disziplin des philosophischen Argumentierens, die ganz was anderes ist als diese platonischen Diskussionen, die aber auch eben nicht, das wäre ein großer Irrtum, die überhaupt nicht sozusagen diese sogenannten Zwangsjagden des Syllogismus hat. Das ist ja keine syllogistische Struktur, was er da entwickelt. Man könnte es auf eine solche beziehen, wenn man will, aber das Wichtige ist, dass er es nicht macht. Ja, also es gibt schon bevor im Hochmittelalter diese scheinbaren syllogistischen Zwangssysteme da entstehen, ja, also diese scholastischen Abhandlungen, wo man sich denkt, nur einmal eingestiegen, kommst du nie wieder raus. Also, und dass da sozusagen eine eigentümliche Art von Disziplinierung des philosophischen Diskurses stattfindet. Und dann schauen wir uns eben ein bisschen was von diesem Text und ein bisschen was von der Wirkung dieses Texts im 10., 9. bis 11. Jahrhundert an. Also nächstes Mal diesen Boetius-Kommentar und wie das dann im 9. bis 11. Jahrhundert weiterwirkt. Später, es gibt dann immer wieder Phasen, wo das weniger Rolle spielt in der Philosophie und dann kommt es wieder und so. Das Wichtigste ist natürlich dann, ab 12. Jahrhundert dann die Wiederentdeckung der anderen aristotelischen logischen Schriften. Also für heute danke.